Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz. Der Start ins Leben. Heute starten wir eine vierteilige Staffel rund um das ganz besondere Thema Neugeborene. Kaum ein Lebensabschnitt ist so faszinierend und gleichzeitig mit so vielen Fragen verbunden wie die ersten Tage und Wochen nach der Geburt eines Kindes. Alles ist neu, nicht nur für das Baby, sondern auch für die Eltern. Darum freuen wir uns ganz besonders, dass wir diese Folge nicht allein gestalten. Wir haben einen illustren Gast für die Folge eingeladen. Es ist der Professor Dr. Martin Stocker, Leiter Kinderspital Zentralschweiz und Chefarzt der Neonatologie und Kinderintensivmedizin, der sich unter anderem mit seinem Team um unsere kleinsten Patientinnen und Patienten kümmert, die Neu- und Frühgeborenen. Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge dabei bist.
Danke vielmals, ich freue mich sehr drauf.
In den nächsten vier Folgen reden wir darüber, wie ein gesunder Start ins Leben aussieht, wo Eltern selber zur Gesundheit von ihrem Baby beitragen können, welche kleinen Anfangsschwierigkeiten auftreten können und ganz normal sind und an was man erkennt, wenn ein Baby ärztliche Hilfe braucht. Heute starten wir mit dem schönsten Teil, einem gesunden Neugeborenen. Was passiert direkt nach der Geburt? Welche Untersuchungen sind wichtig? Was ist normal und warum sind Neugeborene eigentlich so unglaublich faszinierend? Machen wir es uns gemütlich, hören wir rein und begleiten uns auf den ersten Schritt vom neuen Leben. Die Schwangerschaft ist gut verlaufen, das Kind ist geboren. Frage an Martin gerade, wie viele Babys kommen denn in der Schweiz so pro Jahr auf die Welt und wo?
Ja, also man hat immer gesagt, es kommen so rund 80'000 Kinder pro Jahr in der Schweiz auf die Welt. Es hat Jahre gegeben, wo es ein bisschen mehr gewesen sind. Aktuell sind es jetzt gerade ein bisschen weniger. In den letzten 5-6 Jahren ist die Geburtenrate gesunken und im Moment sind wir ungefähr bei 78'000 Geburten pro Jahr in der Schweiz. In der Zentralschweiz haben wir etwa 10% von denen. Und von denen kommen ungefähr 95% kommen im Spital auf die Welt. So rund 4% kommen in einem Geburtshaus auf die Welt. Und ganz wenig, vielleicht 1%, kommen auch daheim auf die Welt.
Martin, du hast gesagt, 95% kommen im Spital auf die Welt. Warum ist das so eine hohe Zahl?
Ja, ich glaube, es ist so, oder? Geburt ist etwas, wo man nie so genau weiss, wie geht's, was kommt, wie geht's, was passiert. Ich meine, meistens geht's einfach gut. Und es braucht eigentlich Spital gar nicht. Aber wenn es eben ein seltener Fall ist und es gibt einen Notfall, dann sind Minuten entscheidend. Und ich glaube, das ist die Sicherheit, die Spital geben kann. Und das ist die Sicherheit, die auch die werdenden Eltern natürlich wettet haben und die auch gut ist. Und darum kommen die meisten Babys in einem Spital auf die Welt.
Bei der Geburt im Spital bleiben Kind und Mutter, Eltern, oft 2 bis 3 Tage im Spital und gehen am dritten Tag dann heim. Was passiert in den ersten 2 bis 3 Tagen auf der Mutter-Kind-Abteilung?
Ja, ich glaube, auf der Mutter-Kind-Abteilung passiert dann vor allem als Erste können lernen. Das heisst, das ist ja dann der Moment, wo das Baby eben nicht mehr im Bauch ist und nur die Mama das Baby spürt, sondern wo es dann da ist, wo auch der Vater das Kind kann können lernen. Ich glaube, am Anfang, was ganz entscheidend ist, man sagt dem auch häufig, dass Bonding ist eben das Können lernen und dass sie connecten zusammen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil wir wissen, die Hirnentwicklung, die läuft weiter, auch nach der Geburt, und es werden ganz viele Synapsen gebildet. Und es ist völlig klar, dass wenn man eben das Bonding macht, wenn der enge Kontakt da ist, wenn die connectet, die Mutter, das Kind, der Vater, dann werden die Synapsen anders bilden, als wenn das einfach überhaupt nicht stattfindet. Also ich glaube, das ist ein Teil, der ganz wichtig ist. Dann geht es natürlich sehr schnell darum, wie ernähren wir unser Baby, also wie wird es gestillt, wie funktioniert das? Wenn eine Mutter das erste Kind überkommt, dann kann man das ja nicht einfach können, oder? Sondern das ist etwas total Neues. Das heisst, es geht darum, wie macht man das, Anleitung, wie häufig, und schlussendlich braucht es ja dort dann auch den Milcheinschuss, der kommt. Also es ist ja nicht so, dass das einfach gerade die Brust voll Milch ist, sondern dass das auch sich muss entwickeln. Es kommt dann auch die Frage, ja, wie pflegen wir unser Baby, was ist wichtig, was müssen wir machen. Und schlussendlich gibt es auch wichtige präventive Massnahmen, die man dort machen. Das eine ist zum Beispiel die Vitamin K-Gabe. Da kommen wir dann drauf. Vitamin K ist ganz wichtig, dass eben der Körper Faktoren bilden kann, damit das Kind nicht einfach blüht. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Stoffwechsel-Screening, der Guthrie-Test. Auf das gehen wir dann auch ein, was das ist. Oder auch zum Beispiel der Hörtest. Es gibt dann natürlich auch die erste kinderärztliche Untersuchung. Das heisst, wir schauen das Kind an, wir schauen es ablösen, schauen, ist das alles so, wie es eben soll sein, oder gibt es irgendeinen Befund, wo wir sagen, da müssen wir jetzt eine spezielle Untersuchung machen, da müssen wir jetzt das Kind noch ein bisschen genauer anschauen.
Bei Kindern, die im Geburtshaus geboren werden, werden diese von Belegkinderärztinnen und Kinderärzten untersucht. Und wenn es eine Hausgeburt war, machen das die Kinderärztinnen und Kinderärzte in der Praxis von dieser Familie.
Man hört oder man stellt fest, da gibt es viel Neues mit dem ersten Baby. Nach 3 Tagen geht man dann oder gehen die Eltern aus dem Spital heim. Wie ist die weitere Betreuung dann von daheim aus?
Das ist genau so. Also das hört ja nicht nach diesen 3 Tagen auf, das Kennenlernen und die Anfangsphasen. Und darum ist es in der Regel so, dass Hebammen die Eltern daheim besuchen und weiter begleiten. Das dauert ungefähr so 8 Wochen und da kommt es ein bisschen darauf an, ist das ein Erstgebärende, also ist das erste Kind in der Familie oder ist das ein Kind, das zu früh auf die Welt gekommen ist? Ist die Geburt mittels Kaiserschnitt erfolgt oder nicht? Und je nachdem gibt es eine gewisse Anzahl Besuche, die dann so eine Hebamme machen daheim und tut das Kind den Gesundheitszustand beurteilen, tut die Eltern anleiten, begleiten. Da werden auch Themen besprochen, wenn es mit dem Stillen vielleicht noch Tipps und Tricks braucht oder mit der Pflege oder mit der Ernährung so. Und das ist eigentlich sehr eine wichtige Unterstützung für die Familien in dieser Phase.
In der Kinderarztpraxis sehen wir die Kinder dann meistens mit 4 Wochen. Also das ist so der erste reguläre Termin, der vorgeschlagen ist. Wir untersuchen das Kind. Wir hören erstmal zu, wie es zu Hause so läuft, wie es sich eingespielt hat. Wir machen Hüftultraschall und wir machen das weiter, was schon im Spital oder durch die Hebamme begonnen wurde. Wir beraten und gehen insbesondere auf die wichtigen Maßnahmen der Prävention ein. Es gibt ein paar Gründe, warum man auch schon früher mit seinem Baby zur Kinderärztin geht. Das wäre zum Beispiel, wenn das Neugeborene nach der Geburt krank war und in der Neonatologie hospitalisiert war. Wenn es ein Risiko für eine Hüftfehlstellung gibt, dann machen wir das Hüftultraschall in den ersten 1-2 Lebenswochen. Und wenn es irgendwelche medizinischen Auffälligkeiten gibt, die vorher schon Aufmerksamkeit brauchen und die wir in den späteren Folgen besprechen. Es hilft uns, wenn Eltern nicht bis 4 Wochen warten, um den ersten Termin zu vereinbaren. Aber es muss auch nicht direkt nach der Geburt sein. Also man kann ruhig erstmal ganz kurz ankommen und dann nach ein paar Tagen in der Praxis anrufen und den ersten Termin vereinbaren.
Frühzeitig also den Arzt konsultieren. Jetzt ist man in dieser Familie plötzlich neu zu dritten, wenn es das erste Kind ist. Das ist wahrscheinlich für die Familie alles neu. Sind denn das alles Glücksgefühle, die da oben sind? Oder ist es alles nur sehr streng?
Sind wir ganz ehrlich, es ist so ein bisschen beides. Es ist sehr eine emotionale Phase. Ich mag mich gut erinnern, wo meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Und natürlich ist man glücklich, natürlich ist es total toll. Aber es ist auch eine wahnsinnige Umstellung. Also gerade für die Eltern. Plötzlich bestimmt da so ein kleiner Knirps, ob ich schlafe, wie lange ich schlafe, ob ich kann duschen oder nicht, oder wie locker, dass ich kann duschen. Und das ist schon so eine Umstellung für die Familie. Für die Kinder ist es auch eine riesige Umstellung, weil sie haben Vollpension gehabt. Also sie sind in dieser Gebärmutter gelegen und haben nichts machen müssen, wie einfach dort sind und wachsen und gedeihen. Und plötzlich müssen sie sich melden, damit sie Futter bekommen, dann die Ausscheidung, das ist ja unangenehm, wenn die Windel voll ist und so weiter. Und das ist eine rechte Anpassungsphase. Und gerade wenn Baby auf die Welt kommen, die haben ja noch nicht so einen Rhythmus. Die wissen noch nicht, dass sie sollten in der Nacht schlafen und am Tag wach sein. Sondern das muss sich auch alles erst entwickeln. Und darum ist es halt manchmal schon auch ein bisschen eine strenge Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und das nach einer Geburt, die ja an und für sich auch nicht einfach nur ein Zuckerschleck ist, sondern das ist auch eine Phase, wo die Familien da halt schon auch gefordert sind, die Eltern gefordert sind. Und dann ist das so eine Findungsphase, wo man sehr glücklich ist, aber auch sehr gefordert ist.
Also ich glaube, man kann das noch so zusammenfassen, dass man zwar freiwillig, aber dann fremdbestimmt ist für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Und das ist eine Riesenumstellung so im Leben.
Und ich kann mir jetzt gerade so vorstellen, wenn ich das so zuhöre, jetzt sind die Eltern mit dem neuen Baby daheim, wissen nicht immer, ist das überhaupt normal oder nicht? Stimmt das überhaupt da? Wie weiss man das, ob es jetzt normal ist oder nicht normal? Fangen wir vielleicht gerade zuerst mit dem völlig Normalen an.
Also ich glaube, das ist eben das System, das wir in der Schweiz jetzt haben mit den Hebammen, die daheim sind und einem dort unterstützen. Oder? Das andere ist natürlich eben, was Kai König gesagt hat, mit der Kontrolle beim Kinderarzt. Mit der Zeit lernt man sein Baby dann auch können und weiss, was ist normal und was nicht. Und dann gibt es zum Beispiel Sachen wie die Gelbsucht. Oder? Ganz viele Babys werden gelb. Die Haut tut sich gelb verfärben. Häufig sieht man es auch in den Augen. Also die weißen Sklieren werden auch gelb. Oder? Und das ist darum, weil das Blut, der Blutfarbstoff, wird abgebaut durch die Leber. Und die Leber ist bei den Babys am Anfang einfach noch unreif. Weil während der Schwangerschaft hat die Leber von der Mama quasi die Arbeit gemacht. Das heisst, die Leber tut in den ersten Tag noch reifen, so dass sie das machen kann. Und je nachdem, wenn jetzt die Leber eben noch ein bisschen unreif ist oder ein bisschen länger braucht, oder wenn eben auch viel von dem Blutfarbstoff anfallen tut, dann ist es so, dass das Bilirubin, das ist der gelbe Farbstoff, wie wir eben sagen, sich tut, in der Haut anreichern. Und dann sehen die Babys gelb aus. Und jetzt kann man so sagen, ja gut, gell, das sieht ja noch schön aus, sie sehen so ein bisschen gesund aus, wenn es ein bisschen gel ist. Das Problem ist so, dass wenn der Wert sehr hoch ist, dann kann er auch ins Hirn übertreten. Und das haben wir nicht gern, weil im Hirn kann er tatsächlich die Hirnzellen stören und kann die normale Entwicklung vom Kind behindern oder eben gar verunmöglichen. Also das ist der Grund, wieso wir es kontrollieren müssen. Wenn jetzt die Kinder sehr gel sind, wenn man quasi sieht, bis zu den Zicherspitzen runter sind gel Kinder, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man mit so einem Gerätli kann, transkutan, das heisst, man tut einfach das Gerätli auf die Haut heben und dann gibt es so wie eine Art, so ein Blitz und dann wird das gemessen. Und das gibt einem einen Hinweis, wie hoch das ist. Die Geräte sind nicht extrem genau, aber sie können so den Verlauf angeben. Und wir haben genaue Grenzen, und das wissen auch die Hebammen, die daheim eben vorbeikommen. Wenn die Grenze überschritten ist, dann müssen wir sein Blut nachher kontrollieren. Und wenn das zu hoch ist, dann machen wir eine sogenannte Phototherapie. Das heisst, wir tun mit einem speziellen Licht, das ist so ein blaues Licht, das eben den gelben Farbstoff, der in der Haut ist, kann umwandeln, so dass es ausgeschieden werden kann, ohne dass es die Leber braucht. Und das ist etwas, das sehr gut funktioniert, was gar nicht so selten braucht, aber ich glaube, wo eben alle Hebammen und alle wissen, was man machen muss. Es gibt auch noch das mit dem Kind ans Fenster legen und der Sonne. Ich glaube, die Sonne hat schon auch die Strahlen drin, das ist korrekt, aber man muss sich bewusst sein, die längen nicht. Oder? Also wenn das Kind wirklich eben so eine Gelbsucht hat und der Wert zu hoch ist, dann braucht es eine Therapie mit so einer Lampe, dann reicht es leider nicht, dass man einfach nur ein bisschen an die Sonne gehen und es dann gut ist.
Und abgesehen davon sollte man Baby auch nicht einfach stundenlang an die Sonne legen. Die haben dort ein extrem hohes Risiko für einen Sonnenbrand. Gibt es übrigens auch eine Folge darüber, über Sonnencreme und Sonnenbrand?
Gehen wir von der Sonnencreme gerade wieder zurück zum Gelbwerden. Wir haben es gehört jetzt gerade, das scheint normal zu sein, zumindest in den meisten Fällen. Und es gibt ab und zu sogar so eine Phototherapie. Was gibt es denn sonst noch?
Also was noch normal ist, ist Reflux, dass Babys spucken und gütscheln. Das machen viele von denen, also nicht alle, aber viele. Und manche machen das auch mehrere Male am Tag. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass die Nahrung durch die Milch ja flüssig ist und der Übergang von der Speiseröhre auf den Magenmuskel ist, der ist auch nicht so ganz dicht bei den Babys. Da kommt dann halt immer mal wieder was hoch. Und bei denen, wo es ordentlich hochkommt, kommt es dann raus und läuft uns da so entgegen. Und das ist dann meistens so den Mundwinkel runter oder auch schon mal mit ganz gut Schwung, dass man denkt, hups, was war denn das? Kann frisch sein, kann schon ein bisschen angedaut sein mit so einem säuerlichen Geruch, wie man das von Milch kennt. Und das ist alles überhaupt kein Problem, solange das Baby wächst und gedeiht. Ja, dann darf man Reflux haben und dann hat das auch keinen Krankheitswert. Ist einfach eine Beobachtung. Man muss ein bisschen mehr waschen als die anderen, wenn es immer schön oben rauskommt. Und es kann auch monatelang gehen. Also oft ist es erst so, wenn die Beikost so richtig eingeführt nach einem halben Jahr, dass es dann deutlich weniger wird. Was anderes ist Erbrechen im Schwall. Also wenn es einen Meter weit rausgeht, dann möchten wir davon hören. Aber das erzählen wir auch in einer der späteren Folgen, wenn es um Krankheit geht.
Was auch noch ganz normal ist, das Baby regelmässig brüllen, das ist ihre Form zu kommunizieren. Die können ja noch nicht schwätzen. Und sie müssen alle ihre Bedürfnisse eigentlich halt so melden, wie sie es können. Und das ist mit Brüllen. Also wenn sie unwohl sind, wenn sie Hunger haben, wenn die Windel voll ist, wenn sie einschlafen wollen, aber den Schlaf nicht finden, wenn sie Geborgenheit brauchen, dann brüllen sie. Und das ist ganz normal, nimmt auch im Verlauf eher zu. Das sind so die ersten 2-3 Monate, wo man häufig beobachtet, dass Kind vor allem so gegen Abend mehr prüken. Und in der Regel lassen sie sich aber beruhigen, es hört dann irgendwann auf und dann schlafen sie und sind schon tagsüber total zweg und gedeihen und sind fröhlich und haben eigentlich sonst keine weiteren Probleme. Und die Kinder, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt kann ich es nicht mehr beruhigen, es schreit einfach durch, es ist anders wie sonst, dort lohnt es sich schon, genauer herzuschauen. Aber das merkt man eigentlich relativ gut, wenn es eben nicht so ein Brüllen ist, wo man kann beruhigen durch Futter geben oder Windeln wechseln oder ein bisschen rumlaufen mit dem Kind.
Auf was sollten frisch gebackene Eltern auch noch schauen?
Vor allem auf sich selber und auf die eigenen Kapazitäten. Gerade am Anfang, man kommt so rein und kommt in den Rhythmus oder eben nicht Rhythmus und in den Strudel rein. Und es ist total wichtig, dass man gleich schaut, dass man Pause hat, dass man auch ab und zu wirklich genug Schlaf bekommt. Dort gibt es immer auch die Möglichkeit, dass man sich einmal in der Nacht abwechselt. Muttermilch kann man abpumpen und dann kann auch mal der Vater in der Nacht eine Mahlzeit übernehmen, dass die Mama kann wirklich mal eine Nacht durchschlafen kann, weil das ist ganz wichtig. Ich glaube, Schlafentzug ist auch eine Foltermethode, habe ich mal gehört. Und es ist wirklich, also zum Teil ist schon, wenn du immer alle Stunde geweckt wirst, weil das Kind irgendwie den Nucki nicht findet oder irgendwie den Schlaf nicht findet oder Hunger hat und so. Und gerade am Anfang kommen die Babys so alle 3-4 Stunden und wollen trinken und das kann mega anstrengend sein. Und darum auch ein Tipp an alle rundum von frisch gebackenen Eltern. Man kann auch mal mit dem Schätzeli im Kinderwagen spazieren, damit die Eltern eine Kappe Schlaf nehmen und ein bisschen nachpfusen. Das ist total geschätzt, wenn man dort auch Unterstützung kann geben. Und es ist übrigens auch wirklich keine Schande zu sagen, hey, ich mag jetzt denn gerade nicht mehr, kann mal jemand bitte das Baby abnehmen, ich will mal in Ruhe duschen und Haar waschen oder ich sollte mal ein paar Stunden schlafen. Also es ist auch ganz wichtig, dass man selber auf seine Energiereserven gut schaut und auch proaktiv kommuniziert und sagt, hey, ich brauche jetzt einfach schnell. Und das erleben wir häufig. Und wenn die Eltern dann mal eine Nacht geschlafen haben, hey, das sind andere Menschen, dann geht es wieder und dann mögen es wieder und dann nehmen sie das Kind wieder heim und dann mag es auch mal leiden, dass es wieder brüllt. Aber wenn man selber so an der Limite läuft, ist einfach wichtig, dass man dort schaut, dass man immer ein bisschen den Tank nachfüllt.
Wäre es eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel Mami und Papi einen Plan macht, wer das in welcher Nacht schaut, dass der eine schlafen kann und der andere entsprechend aufpasst?
Zum Beispiel, ich glaube, das muss jedes Familiensystem so ein bisschen untereinander schauen, wie das gut geht, weil je nachdem schafft der eine vielleicht noch Schicht oder was auch immer. Aber gerade die Umgebung kann man dort auch gut einbeziehen. Die können auch wirklich, das machen sie auch gerne in der Regel, Freunde oder Verwandte oder so, dass sie mal das Kind wirklich abnehmen und ein paar Stunden vorausgehen und spazieren, so zwischen zwei Mahlzeiten, dass man dort wirklich zur Ruhe kann kommen.
Kai, auf was müssen wir sonst achten?
Ja, ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass es ein Netzwerk gibt, wenn man tatsächlich irgendwann nicht mehr weiterkommt, wo man Hilfe holen kann. Und man muss das auch annehmen. Dafür ist dieses Netzwerk da. Also man kann die Kinderarztpraxis kontaktieren, man kann die Mütter-Väter-Beratung kontaktieren. Es gibt telefonische Beratung über das kinderärztliche Beratungstelefon oder es gibt den Elternnotruf. Das ist ein Angebot, das auch 24 Stunden am Tag verfügbar ist über Telefon, über Chatfunktionen. Oder wenn es also wirklich alles ganz schwierig ist und ganz schlimm, wenn man überhaupt nicht weiter weiß, dann packt man das Baby ein und fährt auf den Notfall und dann steht da die liebe Iris und ihr Team und die kümmern sich dann. Und dann kann man auch sehen, wo kann man gerade unterstützen. Und wenn es sein muss, dann wird so ein Baby auch mal zur Entlastung aufgenommen. Das ist der Vorteil eines großartigen Gesundheitssystems.
Wir kommen in dieser ersten Folge über Neugeborene bereits zu der letzten Frage. Martin, was sollte man in der ersten Woche vermeiden?
Ja, also ich glaube, was man vermeiden sollte, ist, sich zu viel vornehmen, zu viel wollen in der ersten Woche. Also ich glaube, am Anfang ist es wirklich einmal die neue Situation annehmen, Kind können lernen, in Ruhe schauen, wie geht es, daheim ankommen, das, was Iris gesagt hat, Ressourcen können lernen, merken, ja, wie ist jetzt das? Aber wie wir gesagt haben, stillen vor da, oder? Das tönt ja so einfach. Ah, wir vor da stillen und das funktioniert. Das ist nicht immer ganz so einfach, oder? Und das braucht Ressourcen. Und ich glaube, wie gesagt, natürlich, die Umgebung, die häufig, die wollen alle das Baby schauen. Die wollen alle vorbeikommen, die ganze Familie. Und ich glaube, dort muss man sich schon auch erlauben, halt zu sagen, nein, komm, jetzt gerade brauchen wir ein bisschen Zeit, kommen später, kommen nicht gerade das 20. hoch, sondern vielleicht verteilt. Und eben, wie es Iris gesagt hat, es gibt ja dann auch Möglichkeiten, wo man dann wirklich auch in diesen frischen Eltern etwas abnehmen kann, dass man eben mal spazieren oder so, wo dann wirklich auch eben in dem ganzen System, in der Familie und im Kind wirklich etwas bringen.
Und was auch noch ein Tipp ist vielleicht, der gute Besuch nimmt den Futter mit und geht mit dem dreckigen Zeug wieder weg. Also es ist total mühsam, wenn ich als frischgebackene Mutter auch noch muss kochen, die Wohnung auf Hochglanz putzen, meine Gäste bedienen und dann wieder aufräumen. Also das würde ich wirklich davon abraten. Lieber, dass man selber schnell neu mit vorbeigeht. Aber eben, wie gesagt, wie der Martin sagt, nicht zu viel vornehmen, gar nicht zu viel wollen. Und was ich wirklich ganz wichtig finde und auch so ein bisschen ein No-Go finde, verkältete, kranke Leute sollen einen grossen Bogen um die neugeborenen Baby herum machen. Weil das ist ein Problem, wenn die in den ersten paar Wochen Fieber bekommen, treffen wir uns. Und zwar auf dem Notfall. Und das ist eigentlich zu vermeiden und nicht so toll. Darum, wenn man krank ist, man geht nicht zu einem neugeborenen Baby. Und es ist total erlaubt, als frischgebackene Eltern bei jedem Besuch zu sagen, hey, ich wollte aber nur schnell fragen, sind ihr wirklich gesund? Oder sind ihr verkältet? Das ist ganz wichtig.
Man sollte sich ja auch überlegen, welche Termine wirklich nötig sind und welche verzichtbar sind. Also jeder Termin auswärts braucht eigentlich mit einem Neugeborenen so einen halben Tag. Man stillt das Baby nochmal, dann kann man die Windel wechseln, dann kann man das Baby anziehen. Man muss es in den Kinderwagen oder einen Autositz packen, die Wickeltasche einpacken, losfahren, den Termin haben und das Ganze auf dem Rückweg nochmal, das sind 3 bis 4 Stunden. Und es ist auch nicht so, dass jedes Baby gleich mit dem Babyschwimmen starten muss oder andere Kurse besuchen muss. Das hat alles einfach ein bisschen Zeit. Ich erinnere mich noch, als unsere Kinder geboren wurden, war in Deutschland gerade PKIP als Kurs ganz angesagt. Das ist nach irgendeinem Prager Entwicklungspädiater. Also man muss sich das vorstellen, man sitzt in einer Gruppe, die Babys alle nackelig auf dem Boden und die sollen sich dann da rumbewegen. War eben so vor 15, 20 Jahren in Deutschland zumindest ein großes Ding. Unsere sind ja in Australien geboren, dann hatten wir auch so eine Babies and Mothers Group, wo meine Frau mit der Großen hingegangen ist. Und da war noch eine andere deutsche Familie. Und die Mutter, die war ganz verzweifelt, dass sie in Australien keine PKIP-Gruppe gefunden hat, weil es hat es bis dahin zu der Zeit noch nicht gebracht. Ne? Und da muss man sagen, man kann das machen, aber das macht auch Arbeit. Und ob es das Baby wirklich braucht, wissen wir alles nicht so genau.
Und vielleicht noch etwas Letztes, oder? Was auch manchmal schwierig ist, oder? Wenn man dann ins Internet googeln, ChatGPT fragen und so. Das ist halt, die kommt ganz viel, oder? Das ist klar. Und man weiss nicht so genau, ja, wo kommt es her? Das ist einmal das eine Problem. Also wie kann man sich wirklich darauf verlassen? Und es besteht ein bisschen Gefahr, dass man sich am Schluss mehr verrückt macht, als man dann wirklich informiert ist. Und es gibt andere Methoden, oder? Es gibt einerseits, zum Beispiel jedes Baby bekommt das Kinderbüchli mit. In dem Kinderbüchli hat es QR-Codes zum Beispiel, wo man eben kommt, auf die offiziellen Homepages kommt, wo man weiss, okay, das ist jetzt eine Information von der Schweizer Kinderärztevereinigung. Oder dann hat es auch einen QR-Code für den Podcast hier, oder? Wo man kann sagen, das ist ein Grund, wieso man das macht. Und man kann sagen, diese Information ist die, die eben von den Fachleuten kommt. Es gibt auch andere Gruppen, die das machen. Das Kinderspital Zürich und der Sepp Holz machen den Podcast Familienbande, auch sehr zu empfehlen. Die lieber lesen als hören, können sagen, es gibt zum Beispiel vom Remo Largo, gibt es das ganz bekannte Buch seit 30 Jahren, Babyjahre. Also ich glaube, wahrscheinlich alle von uns drei haben das Buch damals gelesen, oder? Weil das ist wirklich, das gibt einem eigentlich das mit, zum Wissen, ah nein, das ist noch gut, auch dann in der Entwicklung, das ist noch normal und kann einem so Sicherheit geben. Und ich glaube, mehr braucht es eigentlich nicht für den Anfang.
Wir haben jetzt also in dieser Folge gehört, was Eltern sollten wissen über Neugeborene in den ersten Tagen und was normal ist. Was nicht normal ist in den ersten Tagen, das klären wir dann in einer weiteren Folge.
Das nehme ich mit.
Die Anfangszeit nach der Geburt bringt viele schöne Momente, aber auch anstrengende Seiten mit sich. Es ist normal, dass man ein bisschen müder ist und darum auch Hilfe von seiner Familie oder Freunden annehmen darf. Und gerade am Anfang lohnt es sich, die bestehenden Unterstützungsangebote von Hebammen, Mütter- und Väterberatungen zu nutzen.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
du dir Sorgen machst um den Gesundheitszustand von deinem Baby.
deine Energiereserve immer mehr erschöpft und du keine Unterstützung aus dem privaten Umfeld kannst mobilisieren.
Oder dein Baby ein Monat alt ist und damit die erste Kontrolle ansteht bei der Kinderärztin oder beim Kinderarzt.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.